Die Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Mit Hans-Jürgen Bartsch und der fragt diesmal danach, habt ihr einen Organspendeausweis? Inzwischen schreiben uns die Krankenkassen ja an und weisen darauf hin, wie wichtig es ist zu spenden. Ich sag ganz ehrlich, ich habe mir vor gut einem Jahr einen zugelegt, habe aber dennoch Restzweifel. Durch den Hörsaal heute werden die sogar noch bestärkt.
Es ist ziemlich unstrittig, dass schon ein ganz früher Embryo ab Befruchtung der Eizelle eine Form menschlichen Lebens darstellt.
Begrenzung der Kinderzahl hat ihren Grund in Bequemlichkeit, Genusssucht, Geldgier, Besitzkonzentration und luxuriöser Lebensführung.
Es scheint mir geradezu absurd zu glauben, dass ganz frühe menschliche Embryonen, die man nur unter dem Mikroskop sehen kann, dass wir sie tatsächlich so behandeln sollten wie geborene Menschen.
Wir haben durchaus, wenn wir gute Organe haben, den Patienten zum richtigen Zeitpunkt transplantieren, Überlebensraten fast von jedem Organ von über 90% nach einem Jahr.
Der Gesetzgeber ließ offen, ob der Hirntod tatsächlich der Tod des Menschen ist.
Für uns Mediziner in der heutigen Phase, in der wir uns befinden, brauchen wir Rechtssicherheit.
Wir wissen es nicht mit Bestimmtheit. Die Grenze zwischen Leben und Toten.
Mit Beginn und Ende des Lebens beschäftigen wir uns an diesem Wochenende in unserem Hörsaal. Heute referieren dazu die Professorin Hartmut Schmidt, Direktor der Klinik für Transplantationsmedizin an der Uniklinik Münster und der praktische Theologe Traugott Rosa. Wann ganz genau steht der Tod eines Menschen fest? Unsere gewählten Volksvertreter in der Bundesrepublik Deutschland haben dies nicht definiert. Sie überlassen die Deutungshoheit einer einzigen Berufsgruppe, den Ärzten. Danach gilt der Hirntod als unumstößliches Kriterium. Wie lange noch? Aus den USA kommen Signale, die Zweifel daran laut werden lassen. Hartmut Schmidt hat auf einer Veranstaltung des Exzellenzclusters Religion und Politik und der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Rheinisch-Westfälischen Wilhelms-Universität Münster gesprochen. Am 3. Juni 2014.
Das Thema Sterben ist sozusagen für uns, und das ist aus der Sicht der Transplantationsmedizin natürlich der Bereich, der eben uns sehr bewegt und dessen Themen, die mit der Organspende eng verbunden sind. Und ich möchte deswegen etwas Praktisches dazu beitragen, um vielleicht von den Abläufen her das eine oder andere hoffentlich klarer zu stellen. Wir Mediziner, und ich bin Internist, sind sozusagen in einer immer komplexer werdenden Transplantationsmedizin, die historisch durch die Chirurgen erst ermöglicht worden sind, wo wir in immer neue Felder kommen, wo wir immer mehr Leistungen vollbringen können, aber das Problem eben haben, was ist sozusagen der Kontext, in dem wir arbeiten. Und dann kommen wir darauf zurück, was sind die Regularien, in denen wir innerhalb unserer Gesellschaft, und da kommen dann medizinische Gründe, aber insbesondere juristische Gründe, aber auch ethische Gründe und damit natürlich auch einhergehend religiöse Komponenten, die eine wichtige Rolle spielen. Und wir letztendlich müssen sozusagen aus diesen Vorgaben, die die Gesellschaft für uns aber auch erbringen sollte, sozusagen in diesem Kontext versuchen, dann die beste Medizin anzubieten den Patienten, soweit das innerhalb dieses Systems möglich ist. Ganz einfach, die Organtransplantation, wie sie stattfindet, ist seit den 60er Jahren sozusagen auf dem Wege, dass es zwischenzeitlich eine etablierte Medizin geworden ist. Wir haben durchaus Patienten, die im Laufe von 25, 30 Jahren ein Organ erhaltend mitleben können. Es gibt durchaus Einzelfälle sogar, wo es länger ist. Es gibt die Möglichkeit, auch mit einem Organ gegebenenfalls es rezutransplantieren. Und Sie merken einfach, wir sind in eine Phase gekommen, wo das für uns eigentlich ein völlig normaler, alltäglicher Umgang ist, als Eingriff, den durchzuführen. Von den Organen ist Ihnen bekannt, kann man transplantieren, Herz, Lunge, Niere, Leber, die Bauchspeicheldrüse, also Pankreas, und auch den Darm, insbesondere den Dünndarm. Das geht um die Ernährungsfunktion. Und ich bitte um Entschuldigung, ich bin kein Chirurg, ich bin Internist und mein Schwerpunkt liegt in der Hepatologie, das heißt bei Lebererkrankungen. Und ich werde mich von daher auch mehr so auf die praktischen Sichtweisen aus den Lebererkrankungen beziehen. Hier ein Beispiel. Bei Leberversagen, das ist völlig unterschiedlich. Es kann ein Patient sein, der recht stabil ist, der einen Bagatellinfekt hat, innerhalb von wenigen Tagen in ein Leberversagen kommt. Es kann ein Medikament sein, was bei 10.000 Patienten hervorragend funktioniert hat, und ein anderer hat innerhalb von 2 Wochen ein Leberversagen. Es gibt aber auch chronische Fälle. Es gibt Fälle, die haben ursprünglich wesentlich mit Alkohol dabei gehabt. Es gibt Fälle, die haben auch im Rahmen einer Vergiftung durchaus mit Drogen und Alkohol eine Komponente. Und so können Sie sich eine große Vielzahl an verschiedenen Erkrankungen sich vorstellen. Das fängt im Kleinkindesalter an und das ist im höheren Alter, ist man auch nicht davon verschont. Was wir zurzeit haben, ist im Rahmen der Organknappheit. Sie nehmen diese Zahlen ja auch aus der Presse. Ich habe jetzt deswegen auch nicht weiter, dass ich darauf eingehen will. Zumindest nicht in dem Vortrag, dass wir eine völlige Veränderung haben der Patienten, die wir zwischenzeitlich bei uns auf der Station haben. Wir haben ursprünglich Patienten gehabt, die mit einem akuten Problem gekommen sind und wir haben, soweit es möglich war, nach den bestehenden Regularien dann eine Organtransplantation durchgeführt. Zwischenzeitlich haben wir die Situation, dass wir eigentlich immer mehr Möglichkeiten haben, den Patienten zwar aufrechtzuerhalten, aber es ist ein Leiden über Zeit und die Patienten mergeln uns aus. Sie werden kachektisch, sie sind unterernährt, sie kommen in einen immer schlechteren Zustand, weil sie so lange warten müssen, um gegebenenfalls eventuell die Chance zu haben, noch transplantiert zu werden, falls noch ein Organ zur Verfügung steht. Und das ist sehr wichtig, auch vom Verständnis der Zeit. Es hat sich völlig verändert, das Bild des Patienten eigentlich, der bei uns auf der Warteliste ist. Und Sie können sich auch vorstellen, dass das bedeutet, dass wir da ein sehr enges Betreuungsmanagement für benötigen heutzutage. Was gibt es für Möglichkeiten zu transplantieren? Das ist einfach mal schematisch. Da können Sie einfach mal so als Baukastensystem sich überlegen. Sie können einerseits die Leber transplantieren, Sie können aber auch den Dünndarm transplantieren, Sie können Leber-Dünndarm transplantieren, Sie können Lebersegmente, Dünndarm, Teil, Pankreas, Bauchspeicheldrüse transplantieren, Sie können en bloc, Sie können unterhalb des Zwerchfells, können Sie sozusagen Milz, den Dünndarmanteil, Sie können Leber, Gallenwege als Paket transplantieren. Ist sogar von der technischen Seite her operativ einfach. Das ist alles möglich. Sie können auch zum Beispiel Herz-Leber transplantieren als Beispiel. Das Herz sollte erst implantiert werden, das Herz sollte mindestens eine halbe Stunde schlagen, damit es intakt ist, dann würde die Lebertransplantation durchgeführt werden. Technisch möglich, ist auch schon hier in Münster bei uns erfolgreich durchgeführt worden. Was das bedeutet natürlich mit diesen Fortschritten in der Medizin: wir können auch zum Beispiel regelrecht es anpassen an kleine Kinder. Und das hier ist letztendlich ein kleiner Säugling, der im Erwachsenenalter nur noch eine Restnarbe haben wird, wo letztendlich dann über Anpassung der Organe, die entnommen wurden, man in der Lage ist, auch für ein Kind das Kind gerecht zu haben, falls man keinen Säugling als Spender hat, was eher sehr ungewöhnlich ist. Wie entwickelt sich bei uns die Medizin? Wir haben im Rahmen der Frage, haben wir ausreichend Spender für die Notwendigkeit, kranke Patienten eine Chance zu bieten mit der Organtransplantation, die Option zum Beispiel dem Virusstatus, das heißt in diesem Fall Virushepatitis, mit als Grundlage zu nehmen, ob wir Organe akzeptieren. Also ein Patient hat Hepatitis B, können wir ein Hepatitis B-positives Organ akzeptieren im Einzelfall, vorausgesetzt, und dann kommt es, es muss dann Lebergewebe völlig in Ordnung sein, wir müssen ein Konzept haben, wie wir den Patienten therapieren, und das haben wir. Wir haben neue Medikamente und wir können damit den Patienten selbst in solch einem Fall durch eine Transplantation bringen und die Chance haben, dass er Hepatitis B frei wird, oder aber die Hepatitis B ist so kontrolliert heutzutage, dass er damit problemlos auch Langzeit nach Transplantation leben kann. Es war vor 10 Jahren völlig anders. Die Patienten hatten häufig Probleme mit Hepatitis B. Wir erleben gerade genau die gleiche Änderung in der medizinischen Prognose bei der Hepatitis C. Wir haben im Januar ein neues Medikament zur Verfügung bekommen. Wir können Patienten auf der Warteliste teilweise heilen, die nicht mehr transplantiert werden müssen. Und wir haben nach der Transplantation häufig Komplikationen, die wir jetzt plötzlich durch das Beherrschen des Hepatitis C-Virus ganz anders beeinflussen können und damit wir eine viel längere Chance mit dem Transplantat einem Hepatitis C-Patienten anbieten können. Das ist natürlich alles sehr komplex und wir müssen uns überlegen, wie teuer das ist, und natürlich mit knappen Ressourcen, sprechen wir von Organen, wo ist sozusagen dann der ideale Kandidat, wenn schon das so ein Engpass ist bei den Patienten. Das war auch der Grund, warum wir gesagt haben zum Beispiel, dass ein Patient, der eine vererbte Erkrankung hat, die letztendlich nichts an der Leber macht, aber im Körper eine Krankheit verursacht, die nach vielleicht 30, 40 Jahren zum Tode führt, dass dieses Organ der Leber selber zwar einen Stoffwechseldefekt hat und dieser Patient deswegen transplantiert wird, um diesen Stoffwechseldefekt zu heilen bei dem Patienten, wir aber diese Leber nicht wegschmeißen, sondern diese Leber letztendlich einem anderen Patienten, der vielleicht eine Prognose hat von 10, 15 Jahren, nehmen wir an, zum Beispiel ein Patient, der 65 Jahre alt ist, mit Leberkrebs damit eine Chance zu geben, zu transplantieren. Nennen wir Dominotransplantation. Auch das wird praktiziert in Deutschland. Wir haben das in Münster auch erfolgreich mehrfach bereits durchgeführt. Was für Praktiken kommen dann auf uns zu? Wenn Sie merken, Sie haben einen Patienten und die Frage ist, was würden Sie bereit sein zu akzeptieren, wären Sie plötzlich nicht mehr so wählerisch. Und das bedeutet zurzeit in Deutschland, und die ist schon seit vielen, vielen Jahren fast jedes Jahr identisch in der Statistik von Eurotransplant, an der Sie erkennen können, das ist sozusagen das Alter von 60 bis hoch auf 90 Jahren, was wir an Spendern akzeptieren, was in anderen Eurotransplantländern deutlich geringer Maße akzeptiert wird. Wir haben also die Kriterien, was wir eigentlich akzeptieren würden für eine Organtransplantation, enorm herausgeschoben. Auch das ist eine Diskussion, wo die Frage ist, dazu können Sie eigentlich nur den Empfänger kennen und wo sind die ethischen Grenzen? Sehr schwieriges Gebiet. Deshalb ist es uns sehr wichtig, dass wir, wenn wir überhaupt Risiken mit einem Transplantat auch gegebenenfalls einem Empfänger anbieten, dass wir dieses nur im Vorfeld mit dem Patienten abstimmen, damit er einverstanden ist und auch so weit, wie wir es vorhersehen können, sozusagen mit dem Patienten dann auch besprechen. Das ist sehr wichtig, dass wir dieses Management durchführen und wir haben deswegen auch bereits schon vor vielen, vielen Jahren Bögen, Aufklärungsbögen angepasst, ich meine erstmalig in Deutschland, wo wir auch entsprechend diese Risiken versucht haben, im Vorfeld auch mit dem Patienten durchzugehen, dass er auch ein Einverständnis dadurch erklärt, dass er auch ausreichend eingewilligt für solch eine Situation. Das sind Ausnahmesituationen, aber wir meinen einfach, dass dieses dann auch letztendlich sozusagen ein Vertrag zwischen dem Arzt und dem Patienten sein sollte, wo der Patient natürlich jederzeit auch von abspringen kann. Das sind alles Herausforderungen, die waren früher nicht. Da haben wir einfach nur das Gute akzeptiert und haben sozusagen dann auch das Beste versucht, daraus zu machen. Und es war einfach eine Rettung. Heutzutage ist das etablierte Medizin und wir kommen jetzt in die Phase, wo wir natürlich das alles nachregulieren müssen, einschließlich die Gesetzesgebung, die ja bisher immer nur hinterhergehinkt hat, was unsere medizinischen Entwicklungen waren. Kommen wir zur Situation Organspende. Diese ist nach der Gesetzgebung in Deutschland nur möglich im Rahmen eines Hirntodes. In anderen Ländern wird auch zum Beispiel der Herztod akzeptiert. Der Hirntod wurde ursprünglich in den 60er Jahren, Ende der 60er Jahren eingeführt, um letztendlich einen Patienten auf einer Intensivstation irgendwann mal tot zu erklären, weil man wusste zu dem Zeitpunkt, wir konnten das Herz überbrücken und es war der eigentliche Herztod nicht mehr das im Vordergrund. Und die Frage war, wann würde man zum Beispiel die Maschinen ausstellen auf der Intensivstation? Und damals hatte man sich überlegt, dass sozusagen das, was eigentlich den Menschen ausmacht, die Gehirnfunktionen sind und deshalb ist sozusagen davon dann abgeleitet worden der Hirntod, der auch in den unterschiedlichen Ländern teils nicht ganz einheitlich sozusagen interpretiert wird oder andersrum gesehen, es gibt auch dort verschiedene Möglichkeiten, was sozusagen das Gesamtkonzept Hirntod ist, was sozusagen diese Definition betrifft, sodass auch dort nicht jedes Land zum Beispiel einheitliche Hirntoddefinitionen hat. Wir in Deutschland haben eigentlich schon eine sehr restriktive und Professor Wassmann, das ist der Vorgänger jetzt von Herrn Professor Stummer hier bei uns an der Uniklinik in Münster als Neurochirurg, hatte mir mal dann ein Dia erstellt, wo er einfach mal aufgeführt hat, das was wichtig an Voraussetzungen ist und Sie können sich vorstellen, wenn man das dann runter dekliniert, das ist sehr, sehr sozusagen detailliert, was alles erfüllt sein muss, dass letztendlich dann ein Kriterium des Hirntodes festgestellt wird. Nun, so sieht zum Beispiel eine Organentnahme aus. Das heißt, Sie sehen hier das Herz, hier Leberdünndarm. Das ist ein Eisbad, es ist am Kühlbeutel. Das Organ wird durchspült mit Elektrolytspülung. Es ist gleichzeitig Zucker noch drin, also Glucose, das, was wir als Nährstoffe noch zusätzlich beinhalten. Es wird damit auch recht erregerfrei sein. Man nimmt sogar Abstriche, inwieweit gegebenenfalls auch Kontamination von Erregern sind. Und sozusagen, so könnte ein Szenario dann aussehen im Rahmen einer Explantation. Wir haben in Deutschland 1997 erstmalig eingeführt das Transplantationsgesetz, wo wir entschieden haben, dass wir in Deutschland die Transplantationszentren haben, dort wo die Patienten auf der Warteliste sind für eine Organtransplantation. dass wir eine Vermittlungsstelle haben. Das heißt, jemand entscheidet, wer das Organ bekommt. Das haben wir ausgelagert außerhalb von Deutschland. Damit haben wir auch kein deutsches Recht. Das ist in Holland, in Leiden. Dort wird letztendlich entschieden, wer das Organ bekommt. Aber die Vorgaben, wie entschieden wird, das kommt wiederum durch uns in Deutschland, in der Bundesärztekammer, wo wir in Arbeitsgruppen zusammensitzen und Vorschläge machen, welche Verteilungen wir durchführen im Rahmen der Organknappheit. Und wir haben eine dritte Säule, das ist die sogenannte Koordinierungsstelle, das ist die Deutsche Stiftung für Organtransplantation, das ist diejenige die Stelle, die zuständig ist, die Organe zu entnehmen und zu transportieren. Und ich möchte ganz kurz mal darstellen, wie das abläuft. Wir haben also als Beispiel ein externes Krankenhaus. Wir haben heute in der Tat gerade einen 19-jährigen Spender, Frankfurt an der Oder, wo das Organangebot aktuell läuft. Der Patient hat ein Polytrauma gehabt, war vor 2 Tagen. Ist er als Unfallopfer in das örtliche Krankenhaus gekommen. Ich habe jetzt nicht viele Informationen. Ich würde jetzt sozusagen das vermischen mit dem, was zum Beispiel bei uns als Beispiel sein könnte. Der Patient war zum Zeitpunkt der Aufnahme wach, ansprechbar, wurde langsam trüb. Man merkte im Rahmen der vielen Verletzungen im Bauchbereich und des Kopfbereiches, dass der Patient immer bewusstloser wurde. Das Atemzentrum fiel aus, er musste maschinell beatmet werden, lag damit auf einer Intensivstation und wurde dann im weiteren Laufe, weil die weiteren Nerven ausfielen, damit Reflexe ausfielen, die typischerweise sind, unter anderem Reflexe, die auch im Augenbereich sind, Rachenbereich sind, sehr sensible Reflexe, sodass zu einer Phase gekommen ist, wo die Frage war, Hirntod. Dieses wurde dann überprüft und im Weiteren gehe ich jetzt nochmal das Schema durch. Das heißt also, man hat die Möglichkeit, wenn ein Patient mit so einer Diagnose kommt, die Deutsche Stiftung Organtransplantation zu kontaktieren. Sie kann aber auch erst, wenn ein Hirntod festgestellt ist und sicher ist, dass eine Organspende durchgeführt wird, erst zu dem Zeitpunkt muss dann die Deutsche Stiftung Organtransplantation benachrichtigt werden. Das ist also ein flexibler Bereich, je nachdem, wie das in dem jeweiligen Krankenhaus organisiert ist. Die Hirntodfeststellung ist eine Entwicklung einer medizinischen Entwicklung eines Patienten, der, müssen Sie sich vorstellen, das ist ein Beispiel, das auch immer wieder ich gerne zitiere, es kommt nicht von mir, also jemand vom 10-Meter-Brett springt, der kommt nicht wieder zurück, der ist abgesprungen. Die Frage ist, ab wann definieren Sie das jetzt als tot? Es wird von einer zweiten fachlich ausgebildeten Person, es muss aber kein Facharzt sein, wird der Hirntod sozusagen bestätigt. Und es würde dann die Frage an die Angehörigen kommen, inwieweit eine Einwilligung zur Organspende bekannt ist. In der Realität sieht das anders aus. Sie haben einen engen Kontakt, Sie besprechen hoffentlich, wenn der Angehörige da ist. Sie haben 3 Schichtdienste, das heißt morgens, nachmittags, nachts. Und je nachdem, wann der Angehörige oder die Angehörigen da sind, immer wieder, wie der Patient gegebenenfalls sich medizinisch-klinisch verändert. Und Sie haben schon von vornherein eigentlich, wo die Frage ist, wo könnte das hingehen, ohne dass Sie das eigentliche Thema Hirntod ansprechen. Und wenn die Angehörigen dann auch meistens ja dann die Frage stellen, ist eigentlich sehr frühzeitig, wo die Frage ist, ja, wahrscheinlich könnte das zum Beispiel dann da rein münden in die Phase des Hirntodes. Das ist deswegen sehr wichtig, weil aus diesen Gesprächen heraus viele Dinge, glaube ich, heutzutage enorm wichtig sind, dass erst durch dieses Angehörigengespräch und dem ärztlichen, aber auch nicht ärztlichen Personal, dazu gehört Pflege, Seelsorge, jeder, der sonst noch sich da engagiert auf den Intensivstationen, und das ist nur der Ort der Intensivstation, wo diese stattfindet, dass hier ein Austausch ist, wo dann das Thema der Organspende nochmal thematisiert wird. Da ist es natürlich in dem Moment, wenn der Wille bekannt ist, ob das schriftlich oder mündlich ist, ist das natürlich toll. In der Regel ist es so, man hat häufig in Deutschland statistisch gesehen nicht das Vorliegen. Und das ist eben so schwierig dann. Dann muss der Angehörige in dieser Phase im Sinne des Verstorbenen oder des Sterbenden, in dem Sinne, wenn er Hirntod ist, des Verstorbenen, müsste er jetzt sozusagen die Entscheidung fällen. Und er sollte wenn möglich nicht seine eigene, sondern im Sinne des Verstorbenen fällen. Das ist natürlich sehr belastend. In dieser Trauerphase des Abschiednehmens eigentlich. Und das ist etwas, was natürlich schön wäre, wenn wir das in unserer Gesellschaft zu einem frühen Zeitpunkt als Selbstbestimmung selber leisten können. Ist aber auch natürlich ein Thema, womit man sich schwierig gerne beschäftigen möchte, was gegebenenfalls auf einen zukommt am Ende des Lebens. Die weiteren Abläufe sind so, dass wenn ein Konsens da ist im Sinne des Verstorbenen, dass eine Organentnahme durchgeführt wird, wird die Deutsche Stiftung Organtransplantation nochmal überprüfen, inwieweit bestimmte Voraussetzungen sind. Und davon abhängig würde man dann mit Ultraschall, das sind in der Regel nicht invasive Untersuchungen entscheiden, inwieweit der Patient dann für eine Organspende, gegebenenfalls mehr Organspende, in Frage kommt. Diese Daten gibt die Deutsche Stiftung Organtransplantation ein über ein Computersystem an Eurotransplant. Und Eurotransplant sieht dann aufgrund der Warteliste, kontaktiert die verschiedenen Zentren und hat dann sozusagen die Niere in ein Zentrum, die Leber in ein anderes Zentrum, je nachdem dort, wo der Patient auf der Warteliste oben steht. Lunge, Herz, Dünndarm, das heißt prinzipiell, ein Patient kann durchaus 7, 8 Organe, wenn sie doppeln, können sie zum Beispiel die Lunge einzeln transplantieren, können dort an Transplantationen realisiert werden. In der Regel sind das circa 3 Organe im Durchschnitt, die im Rahmen einer Organentnahme entnommen werden. Wenn das Zentrum sozusagen den Patienten dann auf der Warteliste kontaktiert hat, selber sich nochmal einen medizinischen Zustand überprüft hat, inwieweit er transplantabel ist, würde sozusagen dann das Organ parallel, der Patient kommt in das Transplantationszentrum und würde dort dann, wenn das dann alles gut läuft, transplantiert werden. Sie merken, es gibt hier viel Strukturarbeit zu tun in diesen Bereichen. Deshalb haben wir auch ein Thema aufgegriffen und da bin ich sehr stolz drauf, dass wir hier eine Landschaft haben in Münster, wo wir auf viele Experten zurückgreifen können zu diesem Thema. Und wir haben in einer Gruppe, da haben viel mehr sich dran beteiligt, zum Beispiel mal diskutiert, was passiert eigentlich mit einem Patienten, der im Hirntod oder im Prozess des Sterbens im Hirntod sich befindet. Der Wille sozusagen, wo die Frage ist, ist er bekannt, ist er nicht bekannt, und der Patient hat plötzlich einen Herzausfall. Würde dieser Patient wiederbelebt werden? Würde man ihm ein Medikament geben, dass das Herz wiederkommt? Würde man es lassen und sagen, das ist Schicksal? Das sind Dinge, die sind vielleicht für die öffentliche Diskussion schwierig. Für uns Mediziner in der heutigen Phase, in der wir uns befinden, brauchen wir Rechtssicherheit. Wir können so keine Medizin mehr machen. Das geht einfach nicht mehr, wenn sozusagen wir mit dieser Beobachtung zurzeit uns rechtfertigen müssen über die einzelnen Praktiken. Und das ist natürlich auch wichtig, dass das dann auch konsentiert wird durch die Öffentlichkeit, wie ich eingangs schon sagte. Wir haben bereits, und da sind wir sehr stolz drauf, für die Studenten, und wir haben über 1000 Medizinstudenten bereits ausgebildet, im dritten klinischen Semester hier in Münster ein Curriculum eingeführt, was seit vielen Jahren sich bewährt hat und wo wir den Studenten das Konzept der Organspende, die Aufklärungs- und Einwilligungsgespräche zur Organspende, diese schwierigen Konfliktgespräche überhaupt mal zu üben durch die Option von Schauspielern, die in gewissen Rollen dann den jeweiligen Studenten in eine Situation bringen, wo er dann reagieren muss. Aber auch andere Dinge wie eine live übertragene Nierenlebendtransplantation, Patientengespräche vor- und nach Transplantation, verschiedener Organcouleur, das ist das, was das eigentlich beinhaltet. Aber wir haben auch das Juristische, wir haben das Ethische und wir versuchen auch, soweit es möglich ist, immer wieder auch konfessionell das mit abzudecken und sind auch sehr froh, dass bei uns die Seelsorger Uniklinikum Münster schon historisch seit vielen, vielen Jahren sich da auch sehr stark engagieren. Die Problematik, warum sozusagen die Organspende für uns als Nadelöhr so wichtig ist und letztendlich die Hoffnung, dass aber uns die Gesellschaft auch die Rahmenbedingungen so klar wie möglich vorgibt, damit wir nicht in einer Phase sind, wo wir aus Unsicherheit eventuell ein Organ nicht akzeptieren und eventuell einen Patienten nicht transplantieren.
Soweit Hartmut Schmidt. Der Theologe Professor Traugott Rosa aus Münster schildert gleich, wie die Klinikseelsorge in deutschen Krankenhäusern während des Sterbeprozesses aussieht. Er schildert auch, dass sich Seelsorger im Klinikalltag bestenfalls als Fremdkörper empfinden. Dennoch könnten sie mit Gesprächen und Ritualen Angehörige beim Abschiednehmen unterstützen.
Bei den Themen Ende des Lebens, Hirntod oder Transplantationsmedizin kommen von theologischer Seite meist Vertreter der theologischen Ethik zu Wort. Heute Abend spricht aber ein praktischer Theologe. Wir kommen zwar auch nicht ohne Ethik aus, das werden Sie noch sehen. Aber der Ansatz ist ein anderer. Praktische Theologie ist eine Art Nachbardisziplin der theologischen Ethik. Sie befasst sich ganz klassischerweise mit der Praxis des Christentums in seiner kirchlichen Gestalt, in der Gestalt des gelebten Glaubens einzelner Menschen und schließlich auch als Christentumspraktisch in der bekanntermaßen pluralen Gesellschaft. Kirchliche Seelsorge im soziokulturellen Umfeld der naturwissenschaftlichen Medizin begleitet, unterstützt Menschen Aber sie ist auch eingebunden in Abläufe und Rahmenbedingungen, die in diesem Umfeld vorliegen. Bevor ich das abstrakt und lehrbuchartig darstelle, möchte ich Ihnen ein Beispiel aus der Praxis vorstellen, das einfach klingt, aber nicht weniger komplex ist. Krankenhausseelsorger B, tätig an einer Universitätsklinik mit Transplantationszentrum, erhält von seiner Bischöfin einen Anruf. Sie soll bei einer Podiumsdiskussion etwas zum Thema Organtransplantation sagen. Sie möchte aber mehr und Konkreteres sagen als das Bekannte zur Hirntoddefinition und zur Organspende und ihrem Spendencharakter. Seelsorger B. berichtet daraufhin vom Prozedere in seinem Krankenhaus, von den Gesprächen mit Angehörigen und dem Personal. Und schließlich erzählt er von einer kleinen Liturgie, die er mit Kolleginnen und Kollegen entwickelt hat, einem zweiteiligen Abschiedsritual mit Segenshandlung vor und nach Entnahme des Organs. Nach einigem Schweigen auf der anderen Seite der Telefonleitung sagt die Bischöfin schließlich: Ja, heißt das, Sie segnen Transplantationsmedizin einfach ab? Kirche ist über ihre Seelsorger im naturwissenschaftlichen und naturwissenschaftlich geprägten und nach funktionalen Abläufen organisierten Umfeld in der Klinik präsent. Aber diese Präsenz ist von einer Fremdheit geprägt. Die Arbeitsweise und Arbeitsabläufe von Seelsorgern sind, wenn es gut läuft, dem Personal und der Verwaltung nur fremd. Seelsorger stehen außerhalb der Hierarchie, folgen keinen Weisungsabläufen. Sie führen Gespräche mit Patienten, die jegliches Zeitbudget von Ärzten und Pflegekräften sprengen. Und worüber die Seelsorger mit Patienten sprechen, ist dem Personal und der Verwaltung, sofern es sich überhaupt dafür interessiert, etwas unheimlich. Denn die Seelsorger sind zur Vertraulichkeit gezwungen. Nichts aus den Gesprächen soll an andere weitergegeben werden. Skeptisch macht die Gesundheitsberufe allerdings, dass sich die Themen der Seelsorger nicht recht naturwissenschaftlich fassen lassen, aber dennoch einen Effekt bei Patienten haben können. Zum Beispiel der Bereitschaft, als Spender für die Transplantationsmedizin zur Verfügung zu stehen oder auch als Empfänger für ein Organ zur Verfügung zu stehen. Die Fremdheit besteht aber auch auf Seiten der Seelsorger. Ihnen sind die Hierarchien, die Evidenzbasierung und die Behandlungsmethoden fremd, und nicht wenige fremdeln mit dem notwendigerweise objektivierenden Umgang mit Patienten durch die Hochleistungsmedizin. Notwendigerweise fremden. Das macht in der Regel selten Probleme. Jeder hat seinen Bereich und wenn Chefvisite ist, dann zieht sich die Seelsorgerin eben diskret zurück. Es sei denn, es kommt zu Konflikten, bei denen es um Deutungshoheit geht. Die Frage des Ende des Lebens in der Transplantationsmedizin ist eine solche potenziell konfliktträchtige Situation, denn es geht um die Deutung des Sterbens und des Todes, jeweils mit konkreten Konsequenzen für den Umgang mit dem verstorbenen Menschen, also mit dem Leichnam. Strittig ist allerdings schon, ob ein hirntoter Mensch, genauer sein künstlich beatmeter und ernährter, in vielen organischen Funktionen noch funktionstüchtiger Körper als Kadaver zu bezeichnen ist und dementsprechend zu behandeln ist. Um den Konflikt auf den Punkt zu bringen, es geht um die Einschätzung der Bedeutung des Hirntodkonzepts im Gesamten des Sterbeprozesses. In den letzten 4-5 Jahren hat hierzu erneut eine heftige Debatte eingesetzt. Nach Verabschiedung der Transplantationsgesetzgebung im Jahr 1997, eigentlich längst schon gelöst gedacht, aber da war für die Entnahme von Organen und Gewebe von toten Spendern in Artikel 3 erklärt, dass der Tod des Organ- oder Gewebespenders nach dem Stand der Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft festgestellt und der Eingriff durch einen Arzt vorgenommen wird. So sagt das Transplantationsgesetz, § 3 Absatz 1 Nummer 2 und 3. Der Gesetzgeber ließ offen, ob der Hirntod tatsächlich der Tod des Menschen ist und wies der Bundesärztekammer die Aufgabe zu, den Stand der medizinischen Erkenntnisse festzulegen. Und das tat sie 1998 auch, indem sie erklärte, mit dem Hirntod sei naturwissenschaftlich, medizinisch, der Tod des Menschen festgestellt. In diesem Fall wies der Gesetzgeber der Medizin die Deutungshoheit über den Tod des Menschen zu, in Gestalt der Bundesärztekammer. Und das nennen manche ein dezidiert biologisches Todesverständnis. Dieser Konsens sieht sich aktuell wieder erneut starker Kritik ausgesetzt und nicht zuletzt dank der Veröffentlichung des Weißbuchs des President's Council on Bioethics in den USA im Jahr 2008, der wichtigsten Ethikkommission Amerikas zu medizinethischen Fragen. Denn dort scheint ein wesentliches Kriterium für die Gültigkeit des Hirntodkonzepts in Zweifel gezogen worden zu sein. Ich formuliere sehr vorsichtig, weil man sich in der Deutung nicht einig ist. Nämlich, dass der Ausfall der Gesamthirnfunktion unweigerlich zur Desintegration des Organismus führt. Denn das President's Council, das unter Leitung des an der Catholic University und Georgetown University in Washington tätigen und im Juni 2013 verstorbenen Medizinethikers Edmund Pellegrino stand, beschrieb auch bei Hirntod eingehend Zeichen der somatischen Integration, also einer Integrationsleistung des Körpers, fortdauernder Funktionen des menschlichen Organismus bei Aufrechterhaltung von Atem- und Kreislauf, Herz-Kreislauf-Systeme von außen. Namhafte Ethiker streiten seitdem darüber, ob über den Hirntod der Tod des Menschen festgestellt werden kann. Die Kritik des Philosophen Hans Jonas, die dieser schon 1980 in einem englischsprachigen Text geäußert hatte, scheint sich also zu bestätigen. We do not know with certainty the borderline between life and death and the definition cannot substitute for knowledge. Wir wissen es nicht mit Bestimmtheit, die Grenze zwischen Leben und Toten, und eine Definition ersetzt kein Wissen. Damit steht und fällt der Hirntod als Kriterium für die Zulässigkeit von Organentnahme. Wenn die Ethiker Ruth Denkhaus und Peter Dabrock nun vorschlagen, Zitat, Hirntote als Lebende im Zustand maximal reduzierter Lebendigkeit bzw. als irreversibel Sterbende zu bezeichnen, Zitat Ende, dann würde die Entnahme von Organen an Sterbenden, also Lebenden, stattfinden. Rechtlich, wie aus der Perspektive ärztlichen Berufsethos, ist das nicht tragbar. Warnend äußert sich darum der Medizinethiker Eberhard Schockenhoff, Zitat, der Übergang zu transitorischen Konzepten einer Zwischenphase zwischen Leben und Tod oder des irreversiblen Sterbens könnte die Versuchung verstärken, komatöse Patienten als Organspender zu betrachten oder den ärztlich assistierten Suizid und die Organgewinnung zu verbinden. Zitat Ende. Edmund Pellegrino warnt vor einem Chaos, das ausbrechen würde. Aber zurück an den Ort des Geschehens. Kirchliche Seelsorge findet sich in der Klinik wieder. Die liest zwar Literatur und setzt sich mit ethischen Fragestellungen auch auseinander, aber die Seelsorgerinnen und Seelsorger haben keinerlei Entscheidungs- und Weisungsbefugnis in der Feststellung des Todes von Patienten. Sie haben in ihrer täglichen Praxis damit zu tun, dass Hirntoddiagnostik nach den Regeln der Kunst und des Gesetzes durchgeführt wird, dass Angehörigen das Ergebnis der Diagnostik eröffnet wird und dass Angehörige nach der Organspende gefragt werden. Sie stehen bereit zur Begleitung und Betreuung von betroffenen Angehörigen und dann fragen die Angehörigen, was sagen Sie denn, Frau Pfarrerin? Was sagen Sie denn dazu? Ja, was sollen die Seelsorger dazu sagen, die sich mit der Debatte auseinandersetzen? Für viele Seelsorger bestätigt die Diskussion um das Hirntodkonzept das, was sie in der Praxis auch wahrnehmen. Ein tiefsitzendes Unbehagen, das allein durch rationale Gründe zur Entkräftigung der Einwände nicht restlos aufzuarbeiten ist. und das mit der lebensweltlichen Unanschaulichkeit der intensivmedizinischen Todesfeststellung zusammenhängt. Auch Ärzte und Intensivpflegekräfte müssen mit diesem Unbehagen zurechtkommen. Und zwar bei anderen, aber auch bei sich selbst. Das Hirntodkonzept ist schlichtweg kontraintuitiv. Es ist für Nichtmediziner lebenspraktisch nicht nachvollziehbar. Es steht der subjektiven Erfahrbarkeit entgegen, was aber nicht bedeutet, dass es nicht richtig ist. Dennoch beteiligen sich Seelsorgerinnen und Seelsorger am Geschehen. Sie kennen in der Regel die verantwortlichen Ärzte und sie beteiligen sich bisweilen auch an der Ausbildung der Medizinstudenten. Sie können Angehörigen versichern, dass die Diagnostik in ihrem Haus regelgerecht durchgeführt wird und der Hirntod tatsächlich vorliegt. Aber sie steuern eine eigene Deutung bei, durch ihr Tun und Handeln, aber allein schon durch ihre bloße Präsenz. Wie der Soziologe Armin Nassee beschreibt, im Anschluss an Niklas Luhmann hält Nassee nämlich fest, dass die religiöse Sinnform, Zitat, die Unbeobachtbarkeit der Welt und des Beobachters beobachtet. Soziologensätze sind immer ein bisschen komplexer. Ich lese ihn nochmal vor. Religiöse Sinnform beobachtet die Unbeobachtbarkeit der Welt und des Beobachters. Ich krieg's gleich ein bisschen genauer hin. Eine Beschreibung, die auf das Problem der Unbeobachtbarkeit des Todes recht präzise zutrifft. Nassee schreibt, Zitat, was religiöse Kommunikation in der heutigen Zeit anschlussfähig und erfolgreich macht, ist wahrscheinlich, dass sie so viel Unbestimmtheit aushalten kann, sogar auf religiöse Inhalte im engeren Sinn verzichten zu können. Das gilt etwa für die religiöse Kommunikation von Krankenhausseelsorgern, deren besondere Stärke darin besteht, dass sie Unbestimmtheit symbolisieren und gerade dadurch auf zu viel Bestimmtheit verzichten können. Vielleicht ist Spiritualität jene Kommunikationsform, die es ermöglicht, Kommunikation aufrechtzuerhalten, wo es letztlich keine vernünftigen Gründe mehr gibt, sondern nur noch eine Praxis, in der sich alle Beteiligten wiederfinden. Zitat Ende. Keine guten Gründe, nur noch Praxis. Als ein Angebot zur Kommunikation steuert Seelsorge ihre Deutung des Geschehens bei, die knapp auf den Punkt gebracht folgendermaßen lautet: Dying is a spiritual event with medical implications. Sterben ist ein spirituelles Ereignis mit lediglich medizinischen Implikationen. Diesen Satz hat Gwendolyn London formuliert, die an der Duke University lehrt und das Institut für Care at the End of Life leitet. Hirntod und Sterben. Dieser Beschreibung geht es nicht um eine Definition der Feststellbarkeit des Todes, sondern um Unbeobachtbares. Gleichwohl stellt sie die Deutungshoheit der Medizin in Frage und geht selbstbewusst von einer anderen Priorisierung aus, die möglicherweise näher bei den Menschen ist als die gesetzliche Regelung. Denn die Hirntoddefinition ist nur aufgrund medizinischer Forschung und Entwicklung möglich und sie hat ihre Bedeutung vorrangig im Kontext der Heilbehandlung, der Gewinnung von Organen und Gewebe zu Heilungszwecken. Sterben ist in der Klinik also ein medizinisches Ereignis in der Klinik. Aber Medizin sollte sich dafür interessieren, dass dieses medizinische Datum auch spirituelle Implikationen hat, und zwar im eigenen Interesse und nicht aus persönlichen Glaubensgründen. Die Anwesenheit des Seelsorgers in diesem Kontext stellt die Selbstverständlichkeit der Abläufe in Frage, ohne sie dabei zu unterbrechen. Meine These ist, dass die Beteiligung von Seelsorge und die Einbeziehung ihrer Deutung der Sterbevorgänge zu einer Stabilisierung der Transplantationsmedizin beiträgt und sie nicht untergräbt. Dazu verweise ich auf ein Konzept eines katholischen Seelsorgekollegen Erhard Weyer, das er 2010 in einem Erfahrungsbericht in der Zeitschrift für medizinische Ethik vorgestellt hat. Erhard Weyer schließt sich, wie die Mehrheit der Seelsorgekolleginnen im Übrigen, der Gültigkeit des Hirntodkonzeptes an, aber er wechselt dann die Position seiner Beschreibung. indem er von denjenigen ausgeht, denen seine unmittelbare Praxis der Begleitung gilt, den Angehörigen, die mit der Todesnachricht zu Hinterbliebenen werden und mit der Todesnachricht konfrontiert werden. Die Angehörigen repräsentieren die Umwelt des Patienten. Sie zeugen davon, dass der nun als Körper, als Leichnam, auf der Intensivstation liegende Mensch eine leibhafte Person war. Als Ehe, Lebenspartner, als Mutter oder Vater, als Kind, als Freundin etc. Wenn in der Hirntoddebatte die Frage verneint wird, ob der Hirntote noch als Person gelten könne, weil ihm hirnphysiologisch das zentrale Merkmal der Offenheit fehle, dann wird fast durchgängig ein theologisch relevanter Aspekt des Personenverständnisses übersehen, nämlich, dass Personsein vor allem Person in Beziehung sein ist, bei dem die Ich-Du-Beziehung immer kommunikative Aspekte umfasst. Jeder Seelsorger erlebt unmittelbar mit, dass die Angehörigen, solange der Hirntote noch beatmet und sein Kreislauf stabil gehalten wird, mit dem Verstorbenen kommunizieren. Und zwar ganz unabhängig davon, ob und wie aktiv sich der Verstorbene an der Kommunikation beteiligen kann. Kommunikation findet schlichtweg statt, auch wenn sie einseitig ist. Die Kommunikation ist durch sinnlich reales Erleben bestimmt, während der Arzt zur Abstraktion fähig, ja, und genötigt ist. Mehr noch, auch ein Seelsorger wendet sich aktiv an die hirntote Patientin, etwa mit einem Segen, nach manchen Konzepten sogar mit einer Salbungshandlung. Eine Als-ob-Handlung. Als ob der Hirntote noch hören oder spüren könnte, unter der Voraussetzung, dass die Beziehung Gottes, des Seelsorger handelt, unter der Voraussetzung, dass die Beziehung Gottes zum Verstorbenen auch den biologischen Horizont transzendiert. Am Körper wird zeichenhaft die Beziehung Gottes zum Menschen dargestellt. Für die seelsorgliche Begleitung und die Begleitung in fast allen Religionen ist der Umgang mit dem Leichnam ein zentrales Element und oft durch rituelle Vorschriften bestimmt, sodass es im Deutungshorizont der Religionen überhaupt keine Frage ist, dass das Sterben ein spiritueller Vorgang ist. Punkt. In der Neuzeit eben mit medizinischen Implikationen. Kulturwissenschaftler weisen darauf hin, dass in der allerersten Zeit nach dem Tod mit dem Leichnam fast immer so umgegangen wird, als ob sich der Verstorbene in einer Liminalität, in einer Zwischenphase befände. Angehörige und professionelles Personal machen dabei eine paradoxe Erfahrung, dass sie nämlich den toten Menschen als zugleich abwesend und anwesend erleben. Erhard Weyer hat mit der Trauerforscherin Ruth-Mareike Smeding deswegen den Begriff der Schleusenzeit geprägt, der diese Übergangssituation zwischen zwei Türen beschreiben soll, eine sterbeseitige, erste Tür, und eine beerdigungsseitige, zweite Tür. In der Schleusenzeit schließt der Kommunikationsraum erst allmählich und nimmt die empfundene Anwesenheit langsam ab. Am Ende des Prozesses sind aus Angehörigen Trauernde geworden und aus dem Sterbenden ein Toter. Während des Prozesses gibt es jedoch eine Reihe von ambivalenten Erfahrungen und Verhaltensweisen. Erhard Weyer hat genau für diese Situation der Transplantation diese Schleusenzeit nun präzisiert und auf diese Weise gezeigt, dass die klinischen Abläufe in der Transplantationsmedizin sich im Gesamtprozess der Schleusenzeit einzeichnen lassen. Dieses Modell macht deutlich, dass die Trauerprozesse bei guter Begleitung nicht gestört werden durch die Transplantationsmedizin. Egal, ob die Angehörigen den Verstorbenen zur Organentnahme nämlich freigeben, am Ende geht er als Toter aus der bestattungsseitigen Schleusentür heraus und die Angehörigen als Trauernde. Nach der Mitteilung des Hirntodes werden die Geräte früher oder später abgestellt. Der Tod wird damit auch subjektiv erfahrbar. In der von Weyer sogenannten Entnahmeschleuse, einer Schleuse in der Schleuse, liegt vor dem Abschalten der Geräte die Phase, in der der Hirntote für die Entnahme vorbereitet wird. In dieser Phase ist er immer noch gegenüber kommunikativer Handlungen, und zwar sowohl der Angehörigen als auch des medizinischen Personals. Ihm wird mit Würde und Respekt vor der durch den Körper zeichenhaft repräsentierten Person begegnet. Nach Entnahme der Organe und Gewebe wird der Verstorbene als Leichnam präpariert und erneut den Trauernden übergeben, die nun ein Bestattungsinstitut hinzuziehen. Weiher schlägt nun vor, an den entscheidenden Einschnitten die Übergänge rituell zu gestalten. Ein erstes Abschiedsritual vor dem Weg in die Entnahme-OP und ein zweites Abschiedsritual nach der Explantation. Sie merken, was sich verändert hat, ist die Erscheinungsweise des Körpers. Jeweils also am Eingang und Ausgang der Schleuse in der Schleuse. Solche Rituale sind mir von manchen Krankenhausseelsorgern bekannt, die damit in ihren Häusern gute Erfahrungen machen. Ein solches Prozedere lässt damit im medizinisch bestimmten Kontext beide Deutungsmöglichkeiten zu. Die Feststellung des Hirntodes bleibt Bedingung für das weitere medizinische Vorgehen und die religiöse Deutung ermöglicht es allen Beziehungen, ihre kommunikative Verbundenheit in der Übergangsphase zwischen Tod und Bestattung weiter zu gestalten. Die religiöse Deutung der Krankenhausseelsorger, Dying is a spiritual event, befasst sich eben nicht primär mit Jenseitsvorstellungen, sie spekuliert nicht über den Tod und das Sterben, sondern sie hält die Kommunikation offen. Und das ist der Akzent. Sie hält die Kommunikation offen, einschließlich der mit Gott, aber auch aller Beteiligten. Und damit eröffnet sich auch ein Verständnis, das es möglich macht, das Inbeziehungsein des Organspenders zum Organempfänger zu denken und zu gestalten, etwa durch ein Gebet oder einen Segen für das Gelingen der Transplantationsprozesse. Damit wird der Geschenkcharakter des Lebens unter den Bedingungen der Hochleistungsmedizin bestätigt, gewürdigt und aufrechterhalten. Das wäre vielleicht ein Punkt zu diskutieren, diesen Geschenkcharakter niemals zu einer Routine werden zu lassen.
Der evangelische Theologe Professor Traugott Rosa über das Ende des Lebens. Und nun treten beide Redner, Hartmut Schmidt und Traugott Rosa, ein ins Streitgespräch.
Zu Ihren Ausführungen nochmal. Ich glaube, man kann das gesamte Thema nicht verstehen, des Hirntodes, der Organspende, wenn man nicht im Vorfeld sozusagen kennt, was für Möglichkeiten in der Medizin bestehen. Und nur wenn man die Patienten wirklich kennt, die man sozusagen entweder sterbend in den Händen verliert oder die Patienten, die man retten kann, die danach auch wirklich teilweise wieder völlig integriert im Leben stehen können, ist diese Diskussion erst, wo man dann anfängt, was für Möglichkeiten haben wir eigentlich? Und das ist eben, wo dann die Frage ist, was ist sozusagen die Möglichkeit, was uns die Gesellschaft vorgibt? Zu der Frage Schleuse und 10-Meter-Brett, in der Tat, aus meiner spontanen Sichtweise würde ich schon sagen, dass es schon eine gewisse Ähnlichkeit hat. Es ist ja der Prozess sozusagen, dass etwas medizinisch entsteht, wo letztendlich das, was wir als eigene Körperfunktionen für uns wahrnehmen, mehr und mehr abnimmt. Und ich versuchte das an dem Beispiel kurz zu skizzieren, dass es letztendlich eine Entwicklung ist, die teilweise über Stunden oder mehrere Tage entsteht. Und da die Frage natürlich dann ist, wir können medizinisch dann sicherlich das auch irgendwie aufrechterhalten. Und es gibt dann auch Phasen, wo durchaus dann auch jemand gegebenenfalls dann auch längerfristig in so einer Phase stabilisiert werden kann. Meistens ist es aber nur wenige Tage, über die wir reden. Und zu der Begrifflichkeit, ab wann wird dann ein Tod definiert, das ist sicherlich sehr abstrakt. Ab dann aber, wann ist es reversibel, umkehrbar? Dann kann man sagen, wenn ich eintrete in diese Schleuse und ich bin gesprungen von meinem 10-Meter-Brett, dann bin ich sozusagen in dieser Phase, wo die Frage nur noch ist, wann komme ich wie unten an, wo dann das Schleusenende wäre.
Ich glaube nicht, dass die Begriffe das Gleiche beschreiben. Sie beschreiben einen vergleichbaren Zeitraum. Ich finde es sehr wichtig, dass die Hirntodbeschreibung tatsächlich auch diese Präzision behält, und wäre auch ausgesprochen skeptisch, wenn es um diese transitorischen Aspekte geht, tatsächlich dieses irreversibel Sterbende mitzunehmen, weil damit tatsächlich, ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, der für die Anerkennung des Hirntodes wichtig ist, fallen würde. Was dieser Begriff Schleusenzeit beschreibt, ist eher ein kommunikatives Geschehen, bei dem die Frage, was passiert in der Entität des Toten, sich überhaupt nicht stellt, sondern der Tote als eine Person in Beziehung betrachtet wird. Das heißt, die anderen Personen, mit denen er in Beziehung steht, auch in dieser Schleuse mit sind. Und damit ist ein anderer Prozess beschrieben. Und ich halte das für einen Prozess, der treffender ist, als wenn wir allein Vorstellungen haben, auch manchmal etwas obskure Vorstellungen vom Sterben als Prozess, die wenig naturwissenschaftlich beschreibbar sind.
Ist sehr überzeugend. Von Beginn des Sterbeprozesses isoliert wäre sozusagen der Sprung. Die Komplexität erfasst ist die Schleuse.
Ja.
Ich sehe ja auch, dass für mich in der Begrifflichkeit dieses Vergleiches, dieses Turmspringers, mehr die Frage auch konkret dieser Prozess des Sterbens der subjektiven Person ist und sicherlich das nicht inkludiert, was sozusagen die kommunikative und darüber hinausgehende Ebene ist. Juristisch gesehen ist es ja die Frage, Sie haben das vorhin auch schon gesagt, das ist ja von der Bundesärztekammer sozusagen vorgegeben, der Gesetzgeber hat sich dort herausgenommen. Ich glaube, wir hätten diese Hirntoddiskussion weniger, aber ich kann mich da auch täuschen. Es gibt viele andere Experten, die das vielleicht viel besser hier auch kommentieren können, auch vielleicht hier im Raume.
Ich glaube, dass das Gespräch zwischen Theologie und Medizin bislang, weil es reduziert war auf das Gespräch zwischen Medizin und theologischer Ethik, an den Phänomenen und den Erlebenswelten, die aber wichtig sind überhaupt für die Akzeptanz von Transplantationsmedizin in unserer Gesellschaft, vorbeigegangen ist. Wenn ich manche Untersuchungen, ich bin da etwas 10 Jahre hinter dem aktuellen Stand der Untersuchungen, aber wenn ich Untersuchungen vor etwa 10 Jahren richtig wahrgenommen habe, dann ist es auch so, dass innerhalb des medizinischen Personals es eine unglaubliche Abstraktionsleistung ist, sich tatsächlich einem Menschen, der ja in allem, was man an Signalen bei einem anderen Körper wahrnimmt, zunächst mal als vital erscheint, diesen auch mit einer Definition durch eine aufwendige Diagnostik, die ich ja ein bisschen mitverfolgen durfte, durch eine aufwendige Diagnostik auch wirklich wahrnimmt. Für Pflegekräfte ist es eine erhebliche Belastung und es sind ja nicht Pflegekräfte, die jetzt aus der Transplantationsmedizin kommen, sondern in der Regel sind es intensivmedizinische Pflegekräfte oder Intensivpflegende, bei denen ein Patient da ist, der jetzt als Hirntod diagnostiziert wird und den sie gerade eben noch aufwendig kurativ versuchten zu begleiten und den sie jetzt mit gleicher Sorgfalt begleiten müssen, aber wissen, er ist Hirntod und wird zur Transplantation vorbereitet. Das ist eine erhebliche Leistung und das finde ich auch wichtig, das mit in den Blick zu nehmen. Als Seelsorger ist es unmittelbar wichtig, da hilft keine Auseinandersetzung, ist der Hirntod der Tod des Menschen. Zunächst einmal geht es um die Beziehung auch der Pflegekraft zu dem, was vor ihm oder vor ihr ist. Und da finde ich es hilfreich, wenn wir mal versuchen, auch die Komplexität aus der Theorie in die Komplexität der Praxis mit hinüberzunehmen.
Das kann ich nur bestätigen. Da sprechen Sie natürlich einen wunden Punkt an. Wir haben natürlich auch versäumt, deswegen bin ich auf die Studentenlehre bei uns eingegangen, dass wir nicht nur das Pflegepersonal, sondern auch gerade das Medizinische, uns Ärzte, nicht ausreichend mitgeschult haben, was sozusagen sich weiterentwickelt hat. Und es ist natürlich ein Dilemma, da haben Sie völlig recht, in der Situation einen hirntoten Patienten an sich zu betreuen, zu pflegen, sozusagen sich nochmal darum zu kümmern, dass die künstliche Beatmung funktioniert, Patienten sozusagen, je nachdem, was irgendwie an Stresssituationen sind, gegebenenfalls ihm zu nehmen. Das heißt also, das ist schon eine enorme Herausforderung. Und da ist ja auch etwas, wo ich glaube, wir enorm nacharbeiten müssen, was sozusagen auch Umgangsweisen sind und Schulungen sind. Und das trifft dann aber darüber hinaus bis hin zu diejenigen, die sozusagen Bestatter sind, bis hin zu sonstiges Personal, Leute, die transportieren den Leichnam beziehungsweise in den OP, um dort die Organe zu entnehmen. Das gesamte Personal muss mitgenommen werden. Und das ist sicherlich etwas, was auch wir, meine ich, bis heute nicht ausreichend gelöst haben. Ich glaube, wenn wir den Hirntod nicht als Tod, sondern als einen Prozess des Sterbens bezeichnen, würden wir auch nicht mehr diese Problematik der Hirntoddefinition haben. Oder die Frage, was ist eine Todesdefinition? Sollte sozusagen das mehr als ein Sterbeprozess anerkannt werden? Und dann wäre wieder die Frage für mich zurück, innerhalb dieser Schleuse, ob das zum Beispiel denkbar wäre aus religiöser Sicht, inwieweit das zum Beispiel ein Prozess wäre, wo wir sagen, wenn er sozusagen innerhalb dieser Schleuse ist, wäre das, das ist immer die Frage, wer gibt die Vorgaben, ist das der Mediziner, würde er sozusagen innerhalb dieses Schleusenprozesses sein, wäre das der Prozess, wo man sagen würde, das wäre für uns als Gesellschaft akzeptabel, Organe zu entnehmen, wenn ein Einverständnis da ist.
Also da bin ich sehr, sehr skeptisch. Also jetzt vertrete ich vielleicht fast so eher den medizinischen Part. Ich würde nicht auf den Sterbeprozess, auch wenn der irreversibel ist, als Kriterium für die Organentnahme. So, das hielte ich tatsächlich für außerordentlich gefährlich, weil dann die Beschreibung unklar wird, ab wann beginnt eigentlich dieser irreversible Sterbeprozess. Und dann sind wir ganz schnell bei dem, was dann gekippt wird als Konsens, Dead Donor Rule, also dass ein Organ, postmortale Organspende, ausschließlich an Toten entnommen werden kann. Wenn wir den Sterbeprozess zum Ausgangspunkt machen und den Eingriff in den Sterbeprozess, dann verlieren wir diese Grenze und geraten tatsächlich in eine Grauzone. Also man mag das für gut heißen, dass man die aufweichen kann, aber ich halte das standesrechtlich oder standesethisch bei den Ärzten
nicht für sinnvoll. Das hoffte ich zu hören.
Das war's schon wieder im Hörsaal an diesem 1. Septemberwochenende. Am nächsten Samstag geht es um die dritthäufigste Todesursache in Deutschland, die Blutvergiftung.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.